Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsliteratur-Podcast. Wir sind
Angelina
und Lea und das ist Bibliomanie.
Versuch Nummer 20.
Das hörte sich für mich jetzt auch ganz komisch an, weil mir das davor gefehlt hat, weißt du?
Ja, wir mussten, vielleicht hört man es, ich weiß es nicht, aber wir mussten es ein paar Mal aufnehmen und jetzt habe ich meinen Part, den ersten Part, richtig gut hinbekommen. Dann hat Lea gelacht und
Entschuldigung.
Musste ich das rausschneiden und habe ich gesagt, ich mache das nicht nochmal neu zum 20.000. Mal. Wir sind nicht so ganz so konzentriert heute irgendwie. Oder einfach super duper lustig drauf. Haben wir Clown gefrühstückt. Bis.
Lass das mal unkommentiert.
Zum Thema Boomer. Helden und Antihelden. Erstens Siegfried, der Oberheld, der... Hatten wir die nicht schon? Die Karte?
Das kann eigentlich nicht.
Nee, aber ich glaube, wir hatten schon was zur Nibelungensage. Naja. Mal gucken. Siegfried, der Oberheld der Nibelungensage, galt als unbesiegbar. Wie kam es dazu? Nee, das hatten wir tatsächlich noch nicht. Wir hatten nur schon was zur Nibelungensage, witzigerweise.
Ja, okay.
Aber in dem Quiz. Guckst du gerade, ob du die verwechselt hast?
Nee, ich frage mich gerade kurz, wo ich die benutzten hingetan habe. Habe ich die...
Die waren doch immer unter der Anleitung.
Ja, ja, das eine habe ich ja verschenkt jetzt. Das haben wir ja besprochen, weißt
du? Ach so.
Aber wo ich... Ja, red weiter.
Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Falls wir das schon hatten, dann ist es halt so, ne? Also Siegfried, der Oberheld der Nibelungensage, galt als unbesiegbar. Wie kam es dazu? A. Durch ein Amulett. B. Durch geschicktes Verhandeln. Oder C. Durch ein Blutbad.
Das hatten wir schon.
Hatten wir das schon?
Ich glaube, ja. Das kommt mir so hart bekannt vor von den Antworten. Ich habe die bestimmt vermischt jetzt. Ich doofi.
Aber soll ich nochmal zwei erstmal vorlesen? Ja. Ist es Stärke oder Schwäche, wenn man nicht weiß, was Fürchten ist? Der Junge in Grimms Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen, versucht jedenfalls lange vergeblich hinter das Geheimnis der Angst zu kommen. Was hat schließlich Erfolg? Rosenkohl, Fische, ein Clown? Das sagt mir gar nichts.
Nee, das sagt mir auch nichts.
Okay. Wir hatten einfach nur Nibelungen.
Okay.
Ja, wie ist der Nibelungenherr Siegfried?
Ja.
Unbesiegbar geworden. Amulett, geschicktes Verhandeln oder Blutbad?
Geschicktes Verhandeln.
Nee.
Schade.
Nachdem er den Drachen besiegt hatte, nahm Siegfried ein Schlückchen Drachenblut und stellte fest, dass er plötzlich die Sprache der Vögel verstand, die ihm zwitscherten, dass ein Bad im Blut des Drachen unverwundbar mache. Gesagt, getan. Nur merkte Siegfried beim Baden nicht, dass ihm ein Lindenblatt auf die Schulter gesegelt war und die Stelle trocken blieb. Fortan seine Schwachstelle, wie sich noch zeigen sollte. Wir hatten das mit der Schwachstelle nämlich in einem anderen Quiz.
Okay.
Ist gut. Ein bisschen wirr hier heute. Also nochmal zu zwei, hatten wir jetzt gerade auch schon, ne, ein paar Mal.
Ja.
Ist es Stärke oder Schwäche, wenn man nicht weiß, was Fürchten ist? Der Junge in Grimms Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen, versucht jedenfalls lange vergeblich hinter das Geheimnis der Angst zu kommen. Was hat schließlich Erfolg? Rosenkohl, Fische oder ein Clown?
Fische.
Zwar begegnet der Junge den haarsträubendsten Schreckengestalten, doch keine kann ihn das Fürchten lehren. Das schafft erst die Prinzessin, die ihm nachts einen Eimer Fische ins Bett kippt.
Gut. Ich dachte gerade, die Prinzessin, wer hat von der Prinzessin geredet?
Wo Prinzessin? Nummer drei.
Ja.
Einer der populärsten Antihelden trägt seit fast 90 Jahren zwar dieselbe
Ryan
blaue Kappe.
Evans. Aus High School Musical.
Achso. Blaue Kappe, okay. Verzichtet aber auf eine Hose über seinem Bürzel. Wer ist es?
Donald Duck.
Das Scheitern viel sympathischer und unterhaltsamer sein kann als ständiges Auftrumpfen beweist seit vielen Jahren Donald Duck.
Wird die nicht echt schon.
Was ist denn das Wort Bürzel?
Bürzel?
Vielleicht hatten wir das schon. Das mit Donald Duck kam mir nämlich auch gerade bekannt vor. Aber naja.
Gut, für alle, die es noch nicht gehört haben, war es das. Mit dem Quiz. Also nicht mit dem Podcast.
Ende Gelände.
Ende Gelände.
Wir brauchen
Gelände.
Vielleicht ein neues Quiz mal.
Ja, irgendwie ja. Also ich, wir, eigentlich haben wir noch genug. Das sind ja die, aber ich habe, glaube ich, hier irgendwas jetzt durcheinander gebracht.
Na, passiert.
Soll
passiert
ich?
Dir am besten. Du sollst. Mit einem Zitat anfangen?
Mit diesem natürlich. Zitat anfangen? Okay. Timo Wermisch, Bralleinstraße, Entschuldigung, 87 80330 München, 2.2.2024. Sehr geehrter Herr Merz, keine Angst, diesen Brief müssen Sie jetzt nicht lesen. Sie können ihn weglegen zur Wiedervorlage. Wann? Etwa 2 oder 3 Jahre, nachdem Ihre Union, ob mit oder ohne Ihren Segen, der AfD den Weg in die Regierung gebahnt hat. Natürlich. Sie sagen mir heute, da ich diesen Brief schreibe, dass das nie geschehen wird. Schön.
Ba-ba-ba. Worum geht's wohl?
Es geht um
Politik. Welcome to Bibliomanie goes, geht wählen.
Das sowieso. Geht alle wählen.
Demokratisch.
Nein. Genau. Nein, es geht tatsächlich um das neue Buch von Timo Wermisch. Briefe von morgen, die wir gern gestern schon gelesen hätten, habe ich jetzt, kam letzte Woche raus, nee, vorletzte
31.
Woche. 31.01. 31.01. kam das raus und ich habe es jetzt letzte Woche verschlungen. Also es, man kann es auch wirklich gut verschlingen, weil es 147 Seiten oder sowas, 148 Seiten hatte. Und ich fand es mega interessant. Aber vielleicht können wir erst kurz was zu ihm sagen. Ich wollte hier schon wieder total durchstarten.
Du wolltest schon wieder durchstarten. Ja, ich habe ein bisschen, ich habe auf der Verlagsseite und bei Wikipedia ein bisschen was zu ihm gelesen. Da gibt es nicht viel, deswegen einfach mal kurz und knapp. 1967 wurde er in Nürnberg geboren und ist Sohn einer Deutschen und eines Ungarns und hat in Erlangen Geschichte und Politik studiert, war dann Journalist und Ghostwriter und hat unter anderem als Ghostwriter, wo habe ich das gerade gelesen? Da irgendwo war das. Upsala. Unter anderem das Buch eines sogenannten Tatortreinigers mit dem Titel Was vom Tode übrig bleibt geschrieben.
Mhm.
Habe ich auch noch nie irgendwie so wahrgenommen. Journalist habe ich gesagt, Ghostwriter. Und dann hat er 2012 seinen Roman Er ist wieder da veröffentlicht und ist damit, ich glaube auf der Frankfurter Buchmesse wurde das vorgestellt und ist dann direkt durch die Decke gegangen. Und ja, ist durch die Decke gegangen, das wollte ich sagen.
Ja, ich glaube, das ist auch so das, was man am meisten von ihm kennt. Danach kam ja eigentlich noch hier die Hungrigen und die Satten.
Genau.
Und dann dieses U, hieß das U einfach, dieses Schwarze mit dem...
Ah, das war auch von ihm, stimmt.
Das vergesse ich auch immer, weil das so anders vom Look war. Deswegen vergisst man das irgendwie immer, weil die anderen sind ja doch sehr gleich.
Stimmt.
Dieses Er ist wieder da wurde ja auch schon verfilmt mit Christoph Maria Herbst.
Ja.
Und und ich glaube auch in sehr viele Sprachen übersetzt, wenn ich das richtig gesehen habe irgendwo. Es war sehr, sehr erfolgreich.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das auf der Verlagsseite gelesen, ich weiß auch nicht mehr. Also es ist ein Satire-Roman, der halt darüber handelt, dass quasi plötzlich Adolf Hitler auf einer Berliner Wiese erscheint im Jahr 2011 und dann sich in diesem Jahr zurechtfinden muss und alle halten ihn am Anfang für so einen Schauspieler und denken, das ist so Method Acting heißt das, ne? Und wie er sich dann da so durchs Leben, durchs neue Leben bahnt und sowas, ein bisschen satiro-humoristisch und so. Ich habe es tatsächlich nicht gelesen, viel davon gehört. Den Film auch nicht gesehen.
Nee, aber da haben Angelina und ich eben schon drüber gesprochen. Ich glaube, damals waren wir einfach noch zu jung für dieses Buch. Und ich glaube, ich habe auch damals als Kind nicht ganz verstanden. Ich dachte halt, das wäre so ein wirklich nur Humor-Buch.
Ja, und nicht
Und nicht halt auch wirklich eine Kritik an irgendwas.
Ja.
Und ich finde, jetzt irgendwie hätte ich schon auch Interesse daran, das nochmal zu lesen.
Ja, ich glaube, jetzt ist es halt auch nochmal anders wegen unseres Alters, unserer Reife.
Unserer Reife.
Und generell unserem Interesse.
Ja, man.
Und das der aktuellen.
Genau, man Situation sieht das ja auch mit einem ganz anderen Blick.
Genau.
Ja, gut.
Gut,
sehr gleich. Ja. Wir beide. Ja, aber erstmal habe ich jetzt das gelesen. Wie soll ich sagen? Es sind Briefe sozusagen. Ja, Briefe. Es sind nicht immer Briefe im klassischen Sinne, sondern auch manchmal E-Mails oder auch Interviews. Alle zu verschiedenen Themen. Und Sie behandeln alle, ich sag mal, Zukunftsvisionen, Zukunftsdystopien. Dystopien ist das, ja.
Das Schlechtere von den beiden.
Ja,
Utopien ist, wenn alles perfekt ist.
Okay, das würde ich jetzt nicht, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Und ich fand es total interessant.
Visionen. Sorry.
Total interessant, welche Themen er alles aufmacht. Also ich meine, ich habe jetzt gerade ja schon am Anfang der Folge kurz in den ersten Brief gelesen. Das kann man so sagen. Da richtet er sein Wort ja an Friedrich Merz und malt so ein bisschen das Bild, was passieren könnte oder wie die politische Lage sein könnte, wenn die AfD wirklich an die Macht kommt. Und er schreibt den Brief ja aus der Perspektive von 2024, aber er richtet ihn ja an einen Merz, der dann den 2-3 Jahre später liest.
Mhm.
Und fand ich auch super spannend, wie er da zum Beispiel auch so Sachen macht mit wie, ja, dann wird ja das und das sein, wenn sie das lesen, und das wird sein, wenn sie das lesen. Jetzt gerade bei mir vielleicht noch nicht, aber dann, wenn sie es lesen. Und also es ist eine sehr interessante Art, daran zu gehen, weil er ja gleichzeitig noch nicht sagt, dass es passiert ist. Oder es ahnt in seinem Brief sozusagen, aber dann ja schon diese Sachen, die wirklich passieren könnten, irgendwie mit reinbringt.
Das war so unglaublich verschachtelt, was du gerade gesagt hast.
Und
so
oft nicht
das
folgen.
Passiert. Nee, ich kann dir auf jeden Fall folgen.
Du, das ist doch die Hauptsache.
ja, ich fand es halt faszinierend, wie verschachtelt. Und so stelle ich mir das gerade auch dann aber vor. Also diesen Brief, dass er
so
sagt,
ein bisschen.
Das ist,
ja, genau. Ne? Also es ist, das Gute ist, das klang jetzt wahrscheinlich so, als wäre das voll der ewig lange Brief. Die Sachen sind immer sehr kurz. Man kann das sehr, ich fand, man konnte das Buch sowieso sehr schnell hintereinander weglesen. Dadurch, dass das immer nur diese kurzen Episoden sind, kommt man ja auch schnell in das, was er einem sagen will oder das, was er da aufmacht. Fand ich sehr interessant. Ich habe mir so ein paar Sachen rausgeschrieben, was es noch so für Themen gibt, damit ihr eine Vorstellung bekommt, was das so alles beinhaltet. Also er macht halt ganz, ganz viele unterschiedliche Themen. Also einmal so diese politische Seite. Ich meine, fast alles hat was mit Politik zu tun im weitesten Sinne, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine.
Mhm.
Aber zum Beispiel der nächste Kapitel oder Episode ist zum Beispiel, dass eine Dame einen Brief an ihre Versicherung schreibt, weil sie mit einem Feuerlöscher auf einen Pflegeroboter eingehauen hat, weil zum Zeitpunkt des Briefes ist es so, dass in Krankenhäusern eigentlich nur noch Pflegeroboter sind. Und die echten Menschen sind eigentlich nur noch die, die dafür da sind, die Pflegeroboter zu warten. Das heißt, die können gar nicht mehr pflegen.
Ja, ich muss ein bisschen an Black Mirror denken.
Da gibt es sowas auch immer, ne? Ja,
dieses mögliche Zukunftsszenarien, die
genau.
Ja dann.
So ein bisschen so ist es, stimmt, hast recht. Also ich habe Black Mirror, glaube ich, eine Folge oder so mal gesehen. Ist ganz geil, ne?
Ja, musst du dir angucken.
Und stimmt, so ein bisschen so könnte das, also könnte
so gesellschaftskritisch und halt auch so ein bisschen so, ja.
Was wäre, wenn
ach, genau,
uns passt, also was
könnte sein, wenn wir das zu viel in die Richtung schieben und.
Ja. Und das finde ich halt so, den Unterschied, den er auch macht, ist dieses, das sind ja alles Sachen, die wirklich realistisch vom jetzigen Standpunkt sind. Also es ist ja jetzt nicht so, wie wenn du ein Sci-Fi-Dingens dir durchliest. Also natürlich hat das Sci-Fi-Effekte sozusagen, aber es ist ja trotzdem alles, was passieren könnte. Und es ist ja nicht so, man kann sich dann halt nicht so davor drücken, finde ich. Weil wenn du einen Sci-Fi-Roman liest oder einen Sci-Fi-Film guckst, der dann, weiß ich nicht, 3500 spielt und dann ist dann, weiß ich nicht, klonen die sich in weiß ich nicht was, dann ist das ja so, dann kannst du ja sagen, ja, das ist ja alles nur fiktiv. Aber bei ihm ist es ja so, okay, das sind alles Themen, die uns gerade schon beschäftigen. Und wenn wir so weitermachen in bestimmten Richtungen, können diese Sachen passieren.
Ja.
Natürlich ist es manchmal auch so ein bisschen, das ist halt diese Satire. Manchmal ist es ja so ein bisschen
übertrieben
oder sowas.
Auch. Ja.
Aber trotzdem bringt das halt auf den Punkt, was er, glaube ich, damit sagen will.
Mhm.
Und genau, also das mit dem Pflegeroboter ist dann halt so, dass sie, dass ihre Mama da im Krankenhaus liegt und eigentlich gepflegt werden muss und die muss so dringend auf Toilette und dann kommt keiner, weil sie klingelt immer und dann kommt immer, die Pflegeroboter sind alle gerade in Dingens. Und dann geht sie halt einen suchen und dann sagt dieser Pflegeroboter immer sowas wie, ja, wir danken für Ihre Anfragen, Sie sind direkt der Nächste. Und dann kommt aber keiner und diese Frau muss halt pinkeln. Und es ist aber auch einfach niemand da, der sie sonst pflegen und dann rastet sie halt irgendwann aus und haut diesen Pflegeroboter da halt mit dem Dingens. Und das ist so das Schreiben an ihre Versicherung. Fand ich auch super. Dann gab es zum Beispiel auch, was mit der Deutschen Bahn passiert.
Ja.
Also so ein Typ, der Vorschläge macht, was die Deutsche Bahn als es ist sozusagen, es hat sich rausgestellt, dass die Deutsche Bahn eigentlich wäre es am effektivsten, wenn sie komplett auf den Personenverkehr verzichten würde, klar, weil das ist das, was am schlechtesten läuft. Und dann macht dieser Typ halt, ist, denke ich mal, so ein Unternehmensberater oder so, macht dann halt so Vorschläge, was sie machen könnten. Und dann gibt es halt so Vorschläge wie, würde es Sinn machen, das DB Bistro als Kette, als Unternehmensinhalt zu nehmen. Und dann sagen, ja, dann haben die Umfragen gemacht und es hat sich herausgestellt, nee, wenn das DB Bistro irgendwo in der Stadt stehen würde, würden die Leute nicht hingehen, weil so gut ist es dann doch nicht.
Geil.
Und ja. Dann geht's halt so von wegen, ja, wir müssen irgendwie unser Image, euer Image ist ja jetzt Pünktlichkeit, verbindet man ja nicht. Und dann, was könnte man da machen? Und dann all solche Sachen, das fand ich auch sehr witzig irgendwie, weil es ja so total abstrus ist, weil die Deutsche Bahn ist ja Personen, also es ist ja theoretisch Personen und Frachtverkehr ist ja das, was das Hauptding der Deutschen Bahn ausmacht. Und was also manchmal so.
Aber was ich auch wieder witzig finde, mein Zug musste letztens wieder warten, weil ein Güterzug Vorfahrt hatte.
Mhm. Ja.
Das fand ich dann auch, das finde ich dann.
Ja, 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 genau. Ja. Also es ist halt, es ist, fand ich irgendwie auch einfach lustig. Ja. Dann gab es aber zum Beispiel auch Sachen, die weniger witzig fanden, fand ich zum Beispiel, es ging um den Nahostkonflikt in ein paar Jahren auch. Mhm. Und ich glaube, es war ein Zeitungsartikel oder sowas. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher genau, was für eine Art von Dingens das war. Aber da ging es dann zum Beispiel dieses, dass die beiden Parteien sich immer wieder äußern und dann die eine Partei sagt, ja, wir müssen ja eigentlich deeskalieren und Frieden steht in Dingens. Aber das, was die uns angetan haben, müssen wir jetzt tausendfach zurückgelten. Und ich habe mir auch hier aufgeschrieben, ein Zitat, dass also was dann eine der Parteien dann irgendwie erwidert. Und die machen das beide. Also es ist sozusagen, dass die beide sich immer wieder gesagt wird, so ja, das, was die uns angetan haben, werden wir jetzt, aber da können wir ja nur drauf reagieren, indem wir, und aber die sind ja schuld, weil die haben ja angefangen und so. Und ich hatte hier aufgeschrieben, man werde in aller Härte und noch erbarmungsloser Blutstropfen mit Blutstropfen vergelten und jede einzelne Grausamkeit tausendfach zurückzahlen. Also dieser ewige Kreislauf von wegen, wir wollen ja alle Frieden, aber wenn die uns angreifen und wenn die zum Beispiel Schulen angreifen, das ist ja, wir würden niemals Schulen angreifen, aber wir müssen ja trotzdem jetzt das zurückzahlen, was die uns angetan haben. Und
jetzt greifen wir eine Schule an. Ne?
Solche Sachen, so in der genau, Art, ja. So in der Art. Und das fand ich sehr, also das zum Beispiel hat sehr viel bei mir, also hat mich sehr zum Denken angeregt, weil es ja nochmal dieses ist so, gibt es irgendwann ein Ende? Weil einer muss ja theoretisch, einer müsste ja bei Kriegssituationen, das ist jetzt sehr einfach gesagt. Ne?
Ja,
also mir
ja,
ist klar, dass das nicht so einfach ist alles. Aber wenn man das so weiterführt, ist es ja so ein bisschen, ja, wenn der eine weitermacht, macht der andere auch weiter. Das heißt, es wird ja niemals zu Ende sein,
man
weil alle
sich
beide immer weiter.
Und
genau.
Mal
einer müsste dann
so,
sagen,
ja,
ich mach's jetzt nicht mehr, damit der andere vielleicht auch sagt, ich mach's auch nicht mehr, ja, sozusagen. Und das fand ich sehr auf einfache Weise sehr gut dargestellt, was vielleicht auch das Problematische an einem Krieg und an so diesen Rache-Gedanken und diesem
Auge
um Auge ist. Genau, das fand ich sehr, sehr gut gemacht. Dann ging es viel auch um Flutkatastrophen. Also, dass oft so schreiben können, wir brauchen Hilfe. Das ist jetzt schon die 15. Flutkatastrophe. Damals hat ja noch das geholfen und in anderen Städten kriegen die ja die und die Hilfe und wir bauen die ganze Zeit das wieder auf, aber wir kriegen nicht die Hilfe vom Staat. Also, solche Sachen macht er auch auf. Dann hat er aber auch zwischendurch halt wirklich eher so ein bisschen witzige Sachen, zum Beispiel gab es einmal so einen Chat mit so einem Kundenservice, wo du immer nur gesehen hast, dass die Person, die da die Kundschaft war sozusagen, immer nur Sprachmemo. Und dann kam halt diese Antwort von dem Kundenservice-Center, von diesem automatisierten.
Ach so,
wir können wir können ihre Anfrage nicht beachten, weil und eigentlich geht es halt nur darum, dass diese Person ein Anliegen hat, wofür sie die Nummer braucht. Und diese Nummer gibt es aber nirgendwo. Und dann fragt die Person halt diesen Chatbot nach dieser Nummer und dann sagt dieser Chatbot, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Wir wollen aber, dass Sie zufrieden sind. Und das ist halt so.
So ein ewiger Kreislauf.
Ewiger Kreislauf. Ja. Und das fand ich auch sehr witzig, weil das kennt man ja irgendwie
ich
oft.
Chatbots manchmal so nervig.
Genau. Ja. Weil wissen ja manchmal gar nicht, die können ja manchmal gar nicht das anlegen.
So weit ist es ja noch nicht, wir haben ja auch vorhin das Thema KI kurz gehabt und ChatGPT und so. Manchmal sind die einfach noch nicht so weit, dass sie
genau
das verstehen.
Ja.
was du möchtest und manchmal weißt du auch nicht, wie du es erzählen musst, genau, dass damit der das checkt, genau. Und der kann halt dann nur irgendwie mit irgendwelchen Auftragsnummern arbeiten oder so und dann sagt, ja, der Auftrag ist so und ja, ich will, keine Ahnung.
Genau, ja, und das fand ich sehr witzig, weil es dann auch, irgendwann wird diese Person dann auch sehr aggressiv wohl und dann kommt so, ja, wir merken, dass sie, wir hoffen, dass alles trotzdem zu ihrer zufrieden ist und dann irgendwann auch so, ja, wir können jetzt ihnen nicht weiterhelfen, deswegen werden das Gespräch jetzt beenden und so, also solche, das ist schon gut gemacht auch einfach. Dann gab es zum Beispiel auch noch ein Kapitel über die Beschwerde von einem Süßwarenhersteller, der sich bei der Regierung beschwert, dass die ja Kindheitsträume kaputt machen wegen, ich denke mal, es sollte sozusagen so heißen, dass es jetzt eine Steuer auf Zucker, also dass kein Zucker mehr verkauft werden darf und sowas. Mhm. Und halt dieses, ja, das Gefühl von früher, diese kleinen Fläschchen mit diesen Dingensperlen da drin und so. Ja, genau. Und halt, das fand ich auch, weil das gibt's ja noch nicht, aber das wird ja auch hart diskutiert. Also das, dass man Zucker mehr regulieren sollte und sowas, weil das ja auch gesundheitsschädigend natürlich ist und sowas. Da gibt's ja auch, aber das, so weit ist es ja einfach noch nicht.
Ja, ja, das ist ja, also das ist ja auch schwierig.
Genau, ja. Aber das fand ich auch irgendwie, ich finde halt der Timo Wermesch macht das so sehr, er macht das richtig gut, dass er diese Ernsthaftigkeit der Themen einfach so kombiniert mit so einem lustigen Setting, nicht immer, ne, aber schon auch, es ist immer schon so ein bisschen dieses, manchmal auch so ein bisschen abstrus, aber halt jetzt nicht so, dass man, also ich fand, hab's jetzt nicht so wahrgenommen, als könnte man dann den, also als würde man den Bezug dazu verlieren oder den, also als würde man auch denken so, ach ja, komm her, das ist jetzt ein bisschen zu
übertrieben und genau. Komm mal, also auch vor allem könnte ja auch sein, dass man sich denkt, unnötig, dass das jetzt so
genau.
auf witzig gemacht
genau,
ist,
und weil, das fand ich gar nicht. Ja. Also ich finde, er hat eine sehr, sehr gute Art, aber das ist natürlich auch Geschmackssache, ne? Also
ja.
Das ja sowieso. Was ich dann auch witzig fand, war, dass so Aktionäre gesprochen haben, beziehungsweise es gab so ein, auch wie so einen Chatverlauf zwischen jemandem, der sich halt beschwert bei einer Firma, die, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dafür da ist, dass sie checkt, wenn man in was investieren soll. Und er ist richtig sauer, weil die in etwas nicht investiert haben. Und das, was er nicht investiert, sind Tattoo-Entfernungen. So, weißt du, dieses, weil ja jetzt ist es ja so, oder vor ein paar Jahren hat es ja angefangen, dass jeder Mensch so viele Tattoos hat. Ich meine, ne?
Weiß ich jetzt
gar
nicht. Wir
haben ja hier auch noch jemanden sitzen. Und dass das ja so voll Normalität ist. Und dass das dann irgendwann wieder kippt.
Aber
und
ist alle ja auch Leute, schon teilweise.
Genau, und alle Leute halt Tattoo-Entfernungen haben wollen.
Ah, und.
Und, ne, dieses, weil dann kommt so ein Beispiel, ja, haben Sie das Bild gesehen von hier Miley Cyrus und, ich weiß gar nicht, wer war das noch? Miley Cyrus und noch irgendjemand auf dem Dingens. Was ist, fällt Ihnen auf? Die hatten doch früher Tattoos. Ja, dann, ah, die sind ja überschminkt. Nee, die wurden halt entfernt, weil das neue Ding ist und so. Also dieses, dass das neue Ding ist, sich die Tattoos wieder entfernen zu lassen und nochmal so ein, auch so nochmal einen Neustart haben zu können. Wenn man dann keine Tattoos mehr, dann kannst du nochmal Tattoos und sowas. Ja, fand ich auch witzig. Ich fand auch, ich finde, der macht immer einen guten Rahmen. Also für das macht ja dann auch irgendwie, also es geht ja dann nicht nur um Tattoo-Entfernung.
Nee, sondern.
Er könnte ja auch einen Artikel schreiben. Ja, Tattoo-Entfernungen sind das neue Ding. Wäre ja total, ne? Und dieses aber, dass das in so einem Setting ist, dass dann da so ein Aktionär, weil das zum Beispiel ist ja auch, dass dann jemand eine Firma hat, die dafür bezahlt wird, dass sie halt guckt, wann wird, muss investiert werden und sowas. Ist es, natürlich gibt es das schon so, aber dass das so Normalität ist, dass man das hat. Ja, das fand ich
das
auch witzig.
Dass jeder hin zu uns das vielleicht sogar hat. Ja.
Was ich auch interessant war ein Brief von Alice Weidel an Attila Hildmann, weil Attila Hildmann in der Zukunft wieder zurückkommen möchte nach Deutschland und sich an Alice Weidel wendet, die doch bitte ein gutes Wort bei ihm für ihn eindingen soll. Und das zum Beispiel fand ich auch absolut großartig, dieses Dinges zu kombinieren zwischen Attila Hildmann und Alice Weidel. Und sie sagt dann halt auch so, ja, es geht nicht, weil offensichtlich, er ist ja auch Ausländer in ihrem also in dem AfD-Sprech so. Und die AfD ist zu dem Zeitpunkt auch an der Macht, wenn ich das, ja, das ist genau in dem Brief sozusagen. Und halt dieses, wir können dich ja nicht reinlassen. Und bitte erwähne aber auch nicht, dass wir mal ein Gespräch angeblich hatten und so. Also dieses
diese Doppel.
Ja, und was ich halt.
Gesichtigkeit.
Genau, und was ich halt ultra wild fand, diese, weil ja oft so eine Nähe oft ist zwischen diesen rechten Querdenkern und halt Leuten, die vielleicht in der AfD sind, Und dass er diese Nähe aufmacht, aber alleweil dann halt sagt, da ist keine Nähe, ja, sozusagen. Also, dieses, damit spielt er ja auch dann wieder, dass die sich abgrenzen von gewissen anderen Gruppierungen und sowas. Das fand ich auch sehr, sehr großartig gemacht irgendwie. Dann gab's, das fand ich auch gut, gab einen Reporter, der irgendwie gesagt hat, ja, er war im Lokal und dann ist da so ein Typ und der Bierschaum, da sitzen ganz viele Leute am Tisch und die Bierschaum von allen anderen im Lokal fallen halt ab und an diesem Tisch, der bleibt die ganze Zeit bestehen und der hat die ganze Zeit diese Gespräche mitgelauscht und da sitzt Gott.
Nein.
Also, und dann Gott fragt hat er immer den.
Die perfekte Krone.
Und dann fragt er den so, habe ich das richtig verstanden? Sind Sie Gott? Und dann gibt's halt diese Sinnfragen. So von wegen, ja, aber wenn du doch Gott bist, dann. Und dann sagt dein Gott halt so, ganz ehrlich, das Universum ist so groß. Meinst du wirklich, das würde mich jucken? Diese Frage, die ihr euch stellt, das juckt mich doch nicht. Und so, das fand ich auch witzig. Und halt dann am Ende kam, warum Gott, wenn ihm das doch alles so Dingens, warum er dann eigentlich hier wäre, so. Ja, ich bin hier wegen, weil alle, also aus dem Grund, warum alle hier sind, wegen Taylor Swift. Und ich fand das so gut. Ich musste so lachen. Fand ich richtig geil. Ja, also dass Gott ein Swiftie ist, sozusagen. Ja. Das fand ich auch witzig. Dann gab es noch so eine Live-Show, wo Dougie B. Als Gast da ist und Thomas Gottschalk wird als Moderator per Hologramm hinzugedingens und dann gibt's halt das Skript von dieser Show und da stellt sich halt dann raus, dass Dougie B. mittlerweile weiß ich nicht, was für Ämter hat, Unternehmen gegründet hat und auch in der Politik jetzt ist, als Kultusministerin, glaube ich, Ministerin, so. Und dann auch so, ja, wird Dougie B. die nächste Kanzlerin und so. Also so dieses, sie hätten niemals gedacht, als sie so angefangen haben, so mit der ganzen Sache, dass es so weit kommt und so. Und dann halt auch dieses mit Thomas Gottschalk, fand ich auch absolut, absolut wild. Und dann gab es halt auch noch zwei, drei Sachen, wo so, also Beschreibungen von, wie so eine Betriebsanleitung für Linsen, die dir, also Augen.
Augenlinsen, okay, ich habe an Essenslinsen
gedacht. Genau, und dann, die dann in deinen Augen eingepflanzt werden und dann halt dieses, wie du Werbung da drauf die ganze Zeit hast und dann gibt's so, ja, wenn sie so und so viel Werbung teilen, dann müssen sie die Minuten so und so nur angucken, sie müssen aber bestimmte Zeit angucken, das können sie machen, indem sie zweimal blinzeln, sie können auswählen, am Anfang muss man dann so Sachen auswählen, sie können auswählen zwischen, ich gucke immer, wenn ruhig ist, ich gucke immer, wenn ich auf Toilette bin, ich gucke immer, wenn ich auf die Bahn warte, dass du so ein Werbekontingent hast, was du angucken musst über deine Linsen, die dann eingepflanzt sind, und du kannst dich dann entscheiden, wann du das guckst. Und du kannst es auch irgendwie weniger, wenn du das halt so und so dann kaufst oder deine Freunde da teilst oder wenn du so und so viel auf deinem Handy guckst, was das angeht. Also ganz wild. Fand ich auch ein bisschen gruselig, wenn ich ehrlich bin. Weil auch das ist ja theoretisch gar nicht so abwegig. Ja, wenn du überlegst,
dass jetzt die ganzen Streaming-Anbieter, so Netflix etc.
Die haben ja alle Werbung.
Die haben jetzt inzwischen ja auch so Werbung, dass es ja einfach nur noch.
Und ich meine, warum soll eine Linse, also ich meine, es gibt ja auch VR. Warum soll deine Linse irgendwann nicht in dein Auge eingeht? Also es
kannst ist ja wie so eine Kontaktlinse die drauflegen erstmal.
Ja.
Fangen wir klein an, ne?
Fangen wir klein an.
Fangen wir ganz klein an.
Ja, ja, wild. Dann gab es auch noch zum Beispiel das Thema Plastik. Also so ein paar Umweltsachen kamen natürlich auch. Und da ging es darum, dass einer, also dass du gar nicht mehr Plastik halt haben darfst und sowas. Und das Problem die Entsorgung des Plastiks ist mittlerweile. Also auch da ist ja so ein bisschen vergleichbar mit so Entsorgung von so Atommüll und sowas, dass man irgendwann nicht mehr weiß, wo soll man das Ganze entsorgen.
Ah, so in die, ich dachte so, das Problem ist doch jetzt auch schon da.
Nee, aber so dieses.
Nicht auf dieses, sondern dieses, man weiß nicht wie, wo.
Genau, und man darf es auch eigentlich gar nicht mehr. Also es kostet voll viel Geld und dann erbt aber jemand eine Lagerhalle von seinem Großvater, wo halt der ganze alte Scheiß drin ist. Also der ganze alte Scheiß, den wir jetzt gerade so haben. Und er kontaktiert dann so jemanden, der so ein bisschen zwielichtig ist und sagt so, ja, ich habe gehört, du kannst entsorgen und so. Und dann macht er ihm halt auch so Vorschläge, wie er es machen kann. Wird dann aber 20 Jahre dauern, weil er immer so ein LKW mieten müsste, dann könnte man über die Grenze fahren und bla bla bla. Und dann sagt er aber, ich kann auch anders regeln, dann müssen wir aber ein anderes Handy und so. Also so, ne, sowas. Dann gab es auch was, das ich auch wild fand, so ein Fragebogen zum Kinderwunsch. So dieses, wie möchten sie ihr Kind haben, aber dann halt auch so, jetzt nicht so diese Standardfragen, wie man sich das vorstellt mit blaue Augen, braune Augen, was weiß ich, sondern halt wirklich so, soll ihr Kind eher Mobber sein, soll ihr Kind eher Opfer sein, soll ihr Kind, welche Probleme soll ihr Kind in der Pubertät haben, Akne, weiß ich nicht, Dann, wo soll die Akne sein? Im Gesicht, an verschiedenen Stellen, am Gesäß, solche Sachen halt eher auch. Krass. Oder wie sehen sie sich als Eltern? Welche Dinge sind sie am ehesten? Wie reagieren sie, sollen sie auf Probleme reagieren als, weiß ich nicht, ich bin enttäuscht von dir, ich rede nicht mehr mit dir, ich schrei dich an und solche Sachen. Also so ein bisschen, schon noch ein bisschen andere Dinge, das fand ich auch wild. Und was ich auch, das ist mir jetzt wieder eingefallen, das habe ich eben vergessen aufzuschreiben, das fand ich nämlich auch richtig gut. Ich glaube, es waren auch Artikel, dass es zu Angriffen auf ältere Menschen kommt, weil, und der Zusammenhang besteht, dass viele Leute, also es wurde rausgefunden, dass es daran liegt, dass viele junge Leute so alte Serien gucken. Sowas wie Magnum oder Golden Girls oder sowas.
Ja.
Und die werden richtig sauer, weil die in diesen Serien sehen, wie die Leute einfach Auto gefahren sind. Normal, also das Normalste, dass die mit dem Auto irgendwo hingefahren sind. Oder dass sie einen Flug genommen haben zum Kreuzfahrtschiff.
Mhm.
Solche Sachen. Also dieses, so ein bisschen dieses, was wir ja jetzt auch schon so ein bisschen haben, ja, dieses von wegen, wir sind sauer auf euch, weil ihr unser, also das Klima, wir haben die Klimakrise ja erst, weil ihr hättet es verhindern können.
Ja.
Und das halt aber nochmal so ein bisschen extremer.
Mhm.
Und dass die halt einfach sehen, wie unbedacht mit diesen ganzen Dingen, wo man jetzt, also wo dann zum Zeitpunkt des Kapitels, man sich denkt, Alter, das geht ja gar nicht.
Mhm.
Ich kann doch kein Auto mehr fahren. Weil das ist ja, wie kann man Auto fahren?
Ja.
Weil das ist ja sowas von schon überholt, dass das man der Umwelt nicht mehr antun kann und so. Und das fand ich auch richtig, richtig gut. Mochte ich auch irgendwie dieses...
Es gibt werden einfach alte Leute angegriffen.
Genau, ja, ja. So dieses, es kam zu tätlichen Angriffen, weil, ne? Also das fand ich schon richtig gut, ja. Also das sind so, es waren jetzt nicht alle Kapitel, die ich da jetzt erwähnt habe, aber das ist so, um so einen groben Überblick, ich glaube, das gibt so ein bisschen das Gefühl für dieses Buch. Also ich kann das echt nur empfehlen, weil ich es auch gerade, ich fand es irgendwie sehr kurzweilig und halt irgendwie trifft es ja von jedem auch so ein bisschen den Nerv. Ne? Es gibt ja verschiedene Themen und jeder kann ja irgendwie mit
damit anfangen. Das eine spricht dich vielleicht weniger an, das andere aber dafür mehr. Und,
genau. Und ich fand es halt irgendwie auch cool, dass er mit so verschiedenen Arten von Briefen, E-Mails, Artikel, mal was Handschriftliches, mal das und so, also damit so ein bisschen spielt auch, das mochte ich auch irgendwie, fand ich eine gute Idee, also ich fand das sehr rund auch. Also ich fand das irgendwie, dass man sich nicht dachte so, okay, irgendwie ist es zu wenig oder zu viel. Ich fand es sehr, ein sehr, sehr rundes Buch. Und ich fand es jetzt irgendwie auch gerade vor dem Hintergrund von der politischen aktuellen Lage und so, fand ich es mega interessant. Also ich kann es wirklich empfehlen. Also finde ich super. Und jetzt habe ich irgendwie auch Lust, wirklich nochmal was anderes von ihm zu lesen. Weil ich ja jetzt auch so ein bisschen das Gefühl habe von seinem Schreibstil und
ja,
so. Und seinem Stil vielleicht auch eher gesagt. Ja. Ne? Ja, aber kann ich empfehlen.
Sehr gut. Sehr cool. Klingt wirklich interessant.
Ja.
Okay. Das ist ein Tschüss von mir. Und dann hast du jetzt ein Zitat.
Bewahren Sie in jedem Fall Ruhe. Bedenken Sie, die Zukunft ist niemals jetzt, sondern immer erst nachher.